Als wir eben dieses Lied gesungen haben, musste ich an eine etwas humorvolle Situation denken von einem afrikanischen Pastor. Der hat darüber gepredigt, wie Jesus auf dem Wasser geht. Wir haben es ja eben gesungen, lass mich auf dem Wasser laufen. Und er hat über diesen Text gepredigt, wie Petrus dann auch auf dem Wasser geht. Und dieser afrikanische Pastor hat eben gesagt, dass auch wir das können. Und dann am nächsten Sonntag sagte einer zu der Gemeinde, ja, aber Pastor, du hast uns gesagt, wir könnten über das Wasser laufen, aber du bist auf dem Nachhauseweg über die Brücke gegangen. Um Wunder und Zeichen geht es auch heute in dem Predigttext und ich möchte noch zu Beginn vor der Predigt beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir deinem Wort bedingungslos vertrauen dürfen, dass dein Wort wahr ist. Und ich möchte dich bitten, dass du heute ganz persönlich zu jedem Einzelnen von uns redest und dass dein Wort Leben schafft, Leben hervorbringt, Glauben weckt und Glauben stärkt. Amen. Es waren Sklaven. Sklaven eines Beamten und dieser Beamte, der stand im Dienst des Königs. Vermutlich war es der König Herodes Antipas, dem dieser Beamte diente. Und dieser Beamte war von Kapernaum nach Kana gezogen, um Hilfe zu holen. Jesus von Nazareth hatte nämlich in Kana ein Wunder getan, Wasser zu Wein verwandelt. Das hatte sich rumgesprochen. Und während dieser Beamte unterwegs ist, um Hilfe zu holen, sind die Sklaven damit beschäftigt, sich um den Sohn des Beamten zu kümmern. Der lag nämlich im Sterben. Und der Beamte war losgezogen, um Hilfe zu holen. Diesen Jesus, er sollte kommen und möglichst diesen Jungen heilen. Und während die Sklaven, die Diener noch zu Hause sind, stellen sie plötzlich fest, dieser Junge steht auf. Plötzlich. Kerngesund, putzmunter. Und sie machen sich auf und laufen ihrem Chef, ihrem Herrn entgegen. Sie wollen ihm das mitteilen. Einer blickt noch schnell auf die Sonnenuhr. Es ist die 7. Stunde, also um 13 Uhr. Und dann machen sie sich auf den Weg. Auch ohne, dass dieser Jesus helfen konnte, ist der Junge geheilt worden. Ein Wunder, wie auch immer das geschehen mag, so mögen vielleicht die Sklaven gedacht haben. Ein Wunder. Nach Wunder sehnen wir uns ja oft, dass wir etwas erleben von der Größe und Macht Gottes. Und wir werden gleich den Predigttext aus dem Johannesevangelium hören. Und bei der Vorbereitung kam mir ein Satz in den Sinn. Am Anfang war das Wunder der Schöpfung und das Wunder war Gottes und Gott wirkte Zeichen und Wunder. So wünschten wir uns vielleicht, dass vielleicht das Johannesevangelium beginnen könnte. Wir schauen danach, dass etwas Großartiges passiert. Und momentan ist ja die künstliche Intelligenz in aller Munde. Und ich konnte der Versuchung nicht widerstehen und habe diesen Satz, den ich mir ausgedacht habe, am Anfang war das Wunder der Schöpfung und das Wunder war Gottes und Gott wirkte Zeichen und Wunder, habe ich mal die künstliche Intelligenz gefragt, wo denn dieser Satz steht. Und das war jetzt die Antwort. Wörtlich kam Folgendes. Dieser Satz stammt aus dem Johannesevangelium im Neuen Testament der Bibel. Genauer gesagt findet sich dieser Satz in Johannes 1, Vers 1 und bezieht sich auf die Schöpfungsgeschichte. Da dachte ich, da habe ich die KI doch ein bisschen überlistet. Denn so beginnt eben das Johannesevangelium nicht. Es geht nicht um Wunder und Zeichen, sondern es geht darum, es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und muss ich noch fairerweise dazu sagen, die KI, die künstliche Intelligenz sagt nicht, also dieser Satz steht nicht im Neuen Testament, aber die KI sagt zumindest noch, der vollständige Satz lautet, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort war Gott. Zeichen und Wunder. Sie stehen dem Bedürfnis oder sie kommen unserem Bedürfnis nach Zeichen und Wunder in unserem Leben zu sehen, weil wir immer wieder in solche Notsituationen geraten, wie auch dieser Mann. Und Gott, Jesus, setzt dem aber etwas entgegen. Und jetzt lese ich den Predigttext. Nach diesen zwei Tagen, sie steht in Johannes 4, die Verse 43 bis 54. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Nach diesen zwei Tagen setzte Jesus seine Reise nach Galiläa fort. Jesus hatte selbst einmal erklärt, dass ein Prophet in seiner Heimat nicht geachtet wird. Doch als er jetzt dort ankam, nahm ihn die Galiläer freundlich auf, denn sie waren zum Passafest in Jerusalem gewesen und hatten gesehen, was er dort getan hatte. Jesus kam nun wieder nach Kana, dem Ort in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Zu dieser Zeit lebte in Kapernaum ein hoher königlicher Beamter, dessen Sohn schwer erkrankt war. Als er hörte, dass Jesus von Judäa zurück nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn, mit nach Kapernaum zu kommen und seinen Sohn zu heilen, der schon im Sterben lag. Jesus sagte zu ihm: Müsst ihr denn immer Wunder und besondere Zeichen sehen, bevor ihr glaubt? Doch der Beamte fleht ihn an: Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Geh heim, sagte Jesus da zu ihm, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte an das, was Jesus ihm gesagt hatte, und machte sich wieder auf den Weg. Unterwegs kamen ihm einige seiner Sklaven entgegen und verkündeten: Dein Sohn lebt und ist gesund. Er fragte sie aus, seit wann genau es dem Jungen besser gehe. Gestern, kurz nach Mittag, verschwand das Fieber, sagten sie. Da erkannte der Vater, dass es genau die Zeit war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Seitdem glaubte er an Jesus und mit ihm alle in seinem Haus. Mit diesem Zeichen bewies Jesus ein zweites Mal seine Macht, als er von Judäa nach Galiläa zurückgekommen war. Ihr wollt Zeichen und Wunder sehen, damit ihr glaubt. So reagiert für uns vielleicht etwas scharf Jesus auf die Bitte dieses Beamten, seinen Sohn zu heilen. Komm zu mir nach Kapernaum, heile meinen Sohn. Jesus geht nicht auf diese Bitte ein. Komm mit nach Kapernaum. Der Mann hat nur eins im Kopf, dass sein Sohn wieder gesund werden möge. Und ich weiß nicht, ob er überhaupt wahrgenommen hat, was Jesus ihm da gesagt hat. Denn als Jesus ihm dieses scharfe Wort entgegenbringt, da sagt es nochmal: Komm heim, komm zu mir heim, heile meinen Sohn, mach ihn gesund. Und dann tut Jesus etwas, was wir eben anfangs ja im Lied besungen haben, als der, der über Raum und Zeit steht. Er sagt zu diesem Mann: Geh, geh heim, dein Sohn lebt. Und in dem Moment, wo dieser Mann das hört, glaubt er an Jesus. Und er bittet nicht nochmal: Ach Herr, komm, du musst zu ihm sprechen, du musst deine Hände auf ihn legen, ihn vielleicht anhauchen, wie auch immer. Nein, Jesus steht über Zeit und Raum. Er spricht, er sagt es dem Mann, geh, dein Sohn lebt. Das ist das eigentliche Wunder, das eigentliche Zeichen, was hier passiert, dass Jesus, indem er spricht, Menschen aus dem Leben oder die im Sterben sind, ins Leben zurückruft. Jesus spricht und es geschieht. Das ist die Botschaft, die sich durch die gesamte Bibel hindurchzieht und die gerade Johannes, der Evangelist Johannes, besonders unterstreicht. Und deswegen hat Johannes auch im Anfang seines Evangeliums den Rückgriff auf die Schöpfungsgeschichte genommen. Am Anfang war das Wort und Gott war das Wort. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott sprach und es geschieht. Gott spricht, es werde Licht und es wurde Licht. Und nachdem es Licht wurde, hat Gott erst, wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, hat Gott erst Zeichen gesetzt. Er hat dann Sonne und Mond geschaffen und hat gesagt, das sind für euch Zeichen. Diese Zeichen, und das Wort Zeichen kommt übrigens im Neuen Testament und im Alten Testament über 250 Mal vor. Die Zeichen kommen häufiger vor als Wunder. All diese Zeichen sollen euch auf den lebendigen Gott hinweisen, der über Raum und Zeit steht. Aber es ist das Wort. Das Wort, was Gott spricht, was die Macht hat, Leben hervorzubringen. Dazu ist nur Gottes Wort allein in der Lage. Unsere Worte können das nicht bewirken. Unsere Worte können zerstören, können trösten und ermutigen. Aber unsere Worte sind nicht in der Lage, Leben hervorzubringen. Und das ist das Geheimnis des Wortes Gottes. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Und das hat dieser Mann erkannt. Und er geht heim. Aufgrund des Wortes, was ihm zugesagt wurde. Und ich stelle mir das vor, als dieser Mann sich auf den Rückweg begeben hat. Von Kapernaum nach Kana zu gehen, das ist eine gute Tagesreise oder eine, vielleicht, je nachdem wie schnell sie gelaufen sind, vielleicht eine halbe Tagesreise, 36 Kilometer etwa. Wenn man von Kapernaum nach Kana geht, dann geht es ziemlich bergan. 600 Höhenmeter muss man da etwa überwinden auf der Fußstrecke. Zurück geht es natürlich ein bisschen schneller. Aber auf dem Rückweg, so hätte ich es zumindest gemacht, hätte ich mir immer wieder gesagt, dein Sohn lebt. Er hat es gesagt. Dein Sohn lebt. Er hat es gesagt. Dieser Mann, von ihm heißt es, er glaubte. Ja, ich glaube dem Wort Gottes. Wer den griechischen Text liest, in der neuen evangelistischen Übersetzung kommt das nicht so ganz klar zum Ausdruck, aber der wird dort noch ein Detail finden, als nämlich die Sklaven mit dem Beamten zusammenkommen. Sie treffen den Beamten, er auf dem Rückweg, sie laufen ihm entgegen und sie rufen, dein Sohn lebt. Sie sagen genau die Worte, die Jesus dem Mann gesagt hatte. Dein Sohn lebt. Und ich denke, das ist kein Zufall hier, sondern dass hier nochmal deutlich wird, der Glaube braucht auch immer wieder die Zusage und Bestärkung auch von anderen, von außen. Die Diener sprechen die Worte aus, die Jesus dem Mann gesagt hat. dein Sohn lebt. Was für eine Freude. Und dann forscht dieser Mann nach, wann war das denn? Und jetzt kriegen auch die Diener mit, das war nicht zufällig, dass der mittags um 1 Uhr in der siebten Stunde plötzlich putzmunter dastand und das Fieber war weg. Das geschah, als Jesus zu dem Mann sprach, dein Sohn lebt. Und dieser Beamte versteht das. Und er fragt auch, wann genau war das? Und sie konnten ihm Auskunft geben. Und sie sagen, im Griechischen heißt es, am vorigen Tag, also gestern. Die Ausleger sind sich da nicht ein bisschen einig, warum gestern hat der Mann noch irgendwie übernachtet, aber wenn man so eine Nachricht bekommt, dein Sohn lebt, dann will man doch nur noch schnell nach Hause. Ich vermute einfach, dass es schon spät abends war. Und in der jüdischen Zeitrechnung ist ja mit 6 Uhr abends der Tag zu Ende. Und wenn sie sich dann vielleicht irgendwo zur späteren Stunde getroffen haben, dann sagen die Diener halt am gestrigen Tag, also am Tag vorher, an dem vorigen Tag. Dein Sohn lebt. Und dann wird es doch ein drittes Mal bekannt von dem Mann selber, dass er sagt, es war genau die Stunde, wo der Herr mir sagte, dein Sohn lebt. Dieser Mann stellt sich zu dem Wort Gottes, dass der todkranke und jetzt geheilte Sohn steht nicht im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt dieses Textes steht der Glaube an Christus, der geweckt wird, indem Jesus diesen Mann anspricht. Wir reden manchmal in unseren Kreisen davon und auch in der Mission und wir beten dafür, dass die Menschen sich doch für Jesus entscheiden mögen. Doch kein Mensch ist von sich aus in der Lage, sich für Jesus zu entscheiden. Dazu sind wir überhaupt nicht fähig, von uns heraus. In uns ist da nichts, was sagen könnte, ich will jetzt Jesus folgen. Paulus sagt an einer Stelle, wir waren Finsternis, nur Dunkelheit, Tod. In den Augen Gottes sind wir ohne Gott tot. Und Johannes, der Evangelist Johannes, macht das sehr scharf deutlich. Unser geistlicher Zustand, ihr werdet das ja in den nächsten Monaten weiter auch das Johannesevangelium durchnehmen, aber ich greife ein bisschen vorweg, da gibt es diese Geschichte von Lazarus, der da schon ins Grab gelegt wurde, der schon anfing zu stinken, der Verwesungsprozess hatte schon begonnen. Und zu diesem stinkenden Lazarus, dessen Ohren taub und tot waren, sagt Jesus, Lazarus, komm heraus. Der Lazarus hätte von sich aus nicht die Entscheidung treffen können. Ziemlich stinke ich hier, ich zerfalle, ich trete jetzt aus dem Grab aus. Geht nicht, das ist nichts, wozu er in der Lage gewesen wäre. Er war tot. Und das ist dieser geistliche Zustand, den Johannes hier deutlich macht. Wir Menschen in uns haben nicht die Möglichkeit, herauszutreten aus unserem Zustand, aus unserem Todsein. Das ist nur möglich in dem Moment, wo Gott uns anspricht. Indem Gott zu uns spricht, sind wir in die Lage versetzt, Antwort zu geben. Dann ist der Punkt da, eine Entscheidung zu treffen. Lazarus, komm heraus. Lazarus kommt heraus. Ist besser, aus dieser Gruft herauszutreten, als drin zu bleiben. Und genauso spricht Jesus hier nur zu diesem Beamten, dein Sohn lebt. Und in dem Moment, wo Jesus das spricht, ist dieser Junge geheilt. Auch wenn Jesus gar nicht präsent ist, am Sterbebett dieses Jungen sitzt. Jesus braucht das nicht. Er ist allmächtig, wir haben es vorhin gesungen, er steht außerhalb von Raum und Zeit. Und deswegen dürfen wir auch beten und beten wir auch, Herr, wirke an diesen und jenen Orten. Deswegen dürfen wir beten, sprich zu denen, die noch nicht von dir gehört haben. Lass sie die gute Nachricht hören. Und in dem Moment, wo Menschen hören, dass Jesus der Retter ist, haben sie die Möglichkeit, Antwort zu geben. Das ist das, was Menschen zu hören haben, das Wort Christi. Und er möchte uns dazu einsetzen und uns gebrauchen, dass wir anderen dieses Wort weitergeben. Die Diener waren da auch dran beteiligt, nur so an zweiter Stelle, als Bekräftigung, als Bestärkung, die Zusage, die Bestätigung, Jesus hat ihn geheilt. Ich möchte euch ermutigen, immer wieder das Wort Gottes an anderen Menschen weiterzugeben. Es macht einen Unterschied, wenn du einem Kranken sagst, ich wünsche dir alles Gute, oder wenn du ihm ein Wort Gottes sprichst. Warum? Weil wir die Zusage haben, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Wenn du ihm sagst, fürchte dich nicht, der Herr ist mit dir. Sei getrost und unverzagt. Es macht einen Unterschied, ob auf der Postkarte draufsteht, gute Besserung oder der Herr ist dein Arzt. Gottes Wort hat die Macht, Menschen in ihrer Situation anzusprechen. Und wenn Gott redet, dann bringt er Leben hervor. Es werde Licht und es wurde Licht. Wenn Gott spricht, dann ist er in der Lage, die Sünde hinwegzunehmen. Es ist vollbracht, sagt Jesus. Das Opfer hat er vollbracht. Er ist am Kreuz gestorben. In dem Moment hat Jesus für die Schuld dieser Welt gelitten. In dem Moment hat er das Gericht auf sich genommen. Und zwar nicht nur für unsere Sünden, sondern, wie wir es auch im Johannesbrief lesen, für die Sünden der ganzen Welt. Es ist vollbracht. Er ist auferstanden und lebt. Das ist wahr. Das Grab ist leer. Und wenn Jesus zu dir spricht, komm, folge mir, dann ist in dieser Anrede das enthalten, dass du dich entscheiden kannst, dieser Stimme zu folgen, Glauben zu schenken. So wie dieser königliche Beamte, der das erfährt, am eigenen Leibe, beziehungsweise an seinem Sohn. Dein Sohn lebt, aber er schenkt ihm Glauben. Ich habe vorhin das Bild von unserer Tochter gezeigt, von unserer ältesten Tochter. Und manche von euch, die uns näher kennen, die wissen darum, dass unsere Tochter damals im Alter, wo sie 14, 15 war, wir kamen aus der Türkei zurück und für sie war das ganz schmerzhaft. Kam eine große Krise, sie fühlte sich hier in Deutschland in der Schule nicht akzeptiert oder fühlte sich einfach nicht, es war nicht ihr Zuhause, sie wurde ihrer Heimat damals entrissen. Und dann trat eine ganz schwere Magersucht auf, die ihr Leben zerstören wollte. Eine ganz schwere Zeit für uns als Eltern. Unsere Tochter war sterbenskrank. Ich weiß, 2-3 Jahre, wo ich jeden Morgen um 3 Uhr morgens aufwachte, nur noch die Angst da war, wird meine Tochter noch lebend im Bett liegen. Und es war immer dieser Gedanke, ja, dieser Gedanke an Zeichen und Wunder. Ach, wenn sie jetzt in die Klinik kommt, vielleicht wird es dann besser mit ihr. Oder wenn sie hatte sich dann zu einer Christusbundfreizeit angemeldet, wenn sie da vielleicht Gemeinschaft wieder hat, dann wird es vielleicht besser. Und so verging ein Klinikaufenthalt nach dem anderen. Und irgendwann habe ich erkannt, ich habe nichts, was ihr helfen kann. Worauf kann ich denn meine Hoffnung setzen? Viele spricht dagegen, dass sie gesund wird. Natürlich, auch ich habe gehofft auf ein Wunder, auf ein Zeichen. Aber alles wurde mir genommen. Es passierte nichts. Was mich in dieser Zeit getragen hat, war unter anderem ein Wort Gottes. Es war eine Eidlinger Diakonisse. Ich weiß noch, wie heute, war eine Tagung auf dem Schönblick. Und sie kam auf mich zu und gab mir einen Bibelvers. Du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und ich habe über die ganzen Jahre hinweg immer wieder dem Herrn dieses Wort hochgehalten. Ich habe das gemacht, was auch im Psalm 119, Vers 49 steht. Dort steht nämlich, da betet der Psalmist, der Psalmist erinnert Gott an sein Wort. Er sagt, denke an das Wort, das du deinem Diener gabst und lass mich darauf hoffen. Denke an das Wort, dass du deinem Diener gabst und lass mich darauf hoffen. Ich habe gesagt, Herr, daran klammere ich mich. Dein Wort. Und es ist für mich wirklich ein Eingreifen Gottes gewesen. Nach dem 9. Klinikaufenthalt war unsere Tochter, es ging aufwärts und dann sagte sie zu meiner Frau, Mama, wenn ich diese Krankheit nicht bekommen hätte, wäre ich heute glaubensmäßig nicht mehr dabei. Diese Krankheit hat Gott gebraucht, um ihren Glauben zu erhalten. Und gleichzeitig wurde da wahr, was Gottes Wort sagt. Du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Das hat sie in dem Moment getan. Und vor wenigen Monaten, im Oktober, November, da sagte sie zu mir, Papa, ich bin ganz gesund geworden. Gott hat vieles gebraucht. Er hat nicht, so wie ich es dachte, mal einmal eingeschritten und dann ist alles vorbei. Nein, es war ein langer Prozess. Auch eine Zeit, wo mein Glaube auf den Prüfstand gestellt wurde. Und dieser Mann, der damals von Kana nach Kapernaum wieder zurückging, es war ein Weg, den er gegangen ist mit diesem Wort, was Jesus ihm anvertraut hatte. Und Gott greift und überrascht uns manchmal, dass uns dann jemand entgegenkommt, wie die Diener, und das bestätigt. Wo hat Jesus zu dir gesprochen? Welches Wort trägst du mit dir rum? Auch ein Wort, an dem du Glaube lernst oder wo Glaube geweckt wird. Vielleicht ist es auch ein Wort, was verschütt gegangen ist, was wieder aufkommt und wieder aufpoppt. Vielleicht sogar heute Morgen, an das wir erinnert werden. Aber dass wir darauf vertrauen, Gott wirkt durch sein Wort. Mich hat in den letzten 2 Wochen das ermutigt. Auch gerade da, wo wir sehen, vielleicht in Deutschland, wo vieles in unserer Gesellschaft auseinanderreißt, wo wir merken, dass Hass und Gewalt immer mehr sich ausbreitet, das Reden schärfer wird. Und gerade da, wo vielleicht die Dunkelheit und die Liebe erkaltet, wo die Ungerechtigkeit überhand nimmt, dass da Gottes Licht umso heller leuchtet. Ich denke an den Bericht von einer jungen Frau, die unser Personalleiter oder Vorstandsvorsitzender vor einigen Wochen in Kenia getroffen hat. Sie war dort auf einer Konferenz. Eine junge Frau aus China. Sie hat studiert an einer Uni. Und an dieser Uni, da waren auch Dozenten da, die waren so freundlich, dass diese Frau gemerkt hat, die stechen hervor von den anderen. Und das hat sie fasziniert, diese Freundlichkeit. Und diese Dozenten haben diese junge Frau eingeladen zu Gesprächen. Und sie haben dieser Frau von Jesus erzählt. Und diese Frau kommt zum Glauben an Jesus und hört diese Botschaft und hört die Nachricht, kommt nicht nur zum Glauben, sondern ist bereit, selber zurückzugehen. Sie hat inzwischen ihr Studium beendet, bereit zu gehen an eine andere Uni in ein Nachbarland, um dort Menschen von Jesus zu bezeugen. Ein Land, wo es fast unmöglich zu sein scheint, hineinzugehen. Aber diese Chinesin ist dort tätig. Und unser Personalleiter und Vorstandsvorsitzender, stellvertretender Missionsleiter, hat sie getroffen. Und er hat sie dann gefragt, an welcher Uni war das? Und da sagte er, dort an dieser Uni, wo du studiert hast, da sind damals meine Mitarbeiter gewesen und haben dort gedient. Aus Deutschland sind sie gekommen und haben dort unterrichtet. So gebraucht Gott das. Oder ich denke an eine junge Taiwanesin. Sie studiert in Tübingen, hier ganz in der Nähe. Und an einem Abend, ich war in dieser Gemeinde auch schon dort, so eine internationale Gemeinde, gibt es immer so einen Länderabend, wo Missionare berichten können. Und da ist einer von unseren Missionaren aus Kenia dort und berichtet über Kenia. Und nach diesem Vortrag spricht er mit dieser Taiwanesin und eine Mitarbeiterin von der DMG ist auch zugegen noch. Und er spricht diese Taiwanesin an und sagt, möchtest du nicht für 2 Jahre zu uns kommen und uns helfen? Wir haben da so Teams, die zu den einzelnen Stämmen gehen. Und diese Taiwanesin sagt, ja, ich kann mir das vorstellen. Und diese andere Mitarbeiterin denkt sich, die kannte diese Taiwanesin, Moment mal, du bist doch noch gar nicht Christ. Wie kannst du jetzt zusagen, dorthin zu gehen? Ja, was sie nicht wusste, ist, an dem Abend hat diese Taiwanesin ihr Leben Jesus anvertraut. Sie hat das Reden Gottes wahrgenommen und hat gleich Antwort gegeben. Sie haben sie dann im Neckar getauft. Sagt, seitdem machen wir immer bei der Taufe im Neckar eine Seil um, die Täuflinge, weil die ist da wohl fast abgedriftet. Aber diese Taiwanesin hat 2 Jahre Einsatz gemacht, ist dann anschließend auf die Bibelschule gegangen und hat den Ruf Gottes gehört und ist jetzt in einem arabisch sprechenden Land, dessen Land ich nicht erwähnen werde, als Botschafterin Jesu. Und vor wenigen Monaten war sie eingeladen, dort in dieser internationalen Gemeinde selber jetzt einen Länderbericht zu geben, selber zu erzählen, was der Herr an ihr getan hat. Und dann war dort ein anderer taiwanesischer Student, der sagt, was hat diese Frau veranlasst, ihren Weg, Karriere zu machen, aufzugeben und nur dort in dieses arabische Land zu gehen. Und er war ständig hinter dieser taiwanesischen Herrin und wollte hören, was hat sie dazu bewogen? Und so geht das Wort Gottes weiter. Gott spricht in Situationen, wo wir es gar nicht vermuten würden. dieser königliche Beamte war überrascht von der Antwort, die Jesus ihm gegeben hat. Lassen wir uns überraschen, wenn wir Gottes Wort weitergeben. Wenn Gott redet, dann bringt er Leben hervor. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass du ein Gott bist, der redet. Und du weißt, was jeder unter uns heute für ein Wort von dir braucht. Und ich möchte dich bitten, dass du es jeder Person zusprichst und dass du unsere Herzen und Ohren öffnest, dass wir dein Wort hören und dass wir diesem Wort Glauben schenken. Ich möchte dir Danke sagen, dass dein Wort wahr ist, dass dein Wort zuverlässig ist, dass dein Wort Glauben weckt. Herr, ich möchte dich bitten, gerade jetzt auch für all diejenigen, die krank sind, ich möchte dich bitten, die einsam sind, die sich ausgegrenzt wissen, Herr, dass du in ihre Einsamkeit hineinsprichst und dass sie Stärkung, Hilfe erfahren. Herr, dass du sie aufrichtest. Herr, ich möchte dich besonders auch für unsere Regierung bitten, für unseren Bundeskanzler, für Olaf Scholz, für Annalena Baerbock, unsere Außenministerin und auch den Robert Habeck, den Christian Lindner, die Köpfe unserer Regierung. Herr, ich möchte dich bitten, dass du ihnen Weisheit geben mögest. In den Krisenherden, ob das der Ukraine-Krieg ist, die Konflikte im Sudan, Herr, dass du ihnen Weisheit geben mögest. Dass sie zum Wohl unseres Landes, auch zum Wohl der Menschen Entscheidungen treffen und nicht ihren eigenen Gedanken nachjagen. Herr, ich möchte dich bitten, dass sie anfangen, nach deinem Wort zu fragen. Herr, dass du an ihren Herzen wirkst, dass sie sich dir öffnen, da, wo sie momentan scheinbar mit dir nichts zu tun haben wollen. Herr, ich bitte dich, erbarm dich auch über sie. Herr, dass wir weiter uns in Frieden und Freiheit versammeln können. Ich möchte dich auch für dein Wort Volk Israel bitten. Herr, dass auch Israel erkennt, dass du der lebendige Retter bist, der Messias. Und dass du die Herzen von Juden öffnest für dein Reden. Wir wollen darauf vertrauen, dass du Menschen aus allen Völkern und Nationen versammeln wirst. Wir bitten dich, sende Arbeiter in die Ernte, denn die Erde ist reif zur Ernte. Amen. Noch eine Sache möchte ich euch weitergeben. Ihr könnt schon nach vorne kommen, das fällt mir noch ein. Ich durfte letztes Jahr, da war ich privat unterwegs, in Israel sein. Auch das ist ein Gebetsanliegen. Und bei dieser Reise in dem Hostel, wo ich übernachtet habe, da ist in meinem Zimmer ein junger Russe, so Mitte 20. Und wir kommen ins Gespräch und er erzählt mir, dass er aus Russland geflohen ist, weil er Sorge hatte, eingezogen zu werden. Und er erzählte mir, dass 50.000 Russen nach Israel gekommen sind. Und er erzählte mir auch, dass er herausgefunden hatte, dass sein Großvater Jude war. Und wir wissen ja, dass viele Juden in Russland, in der Sowjetunion, ihre Herkunft verheimlicht haben, weil sie sonst Drangsal und dergleichen ausgesetzt waren. Und dieser Russe erzählte mir auch, dass er seine Frau zurückgelassen hat, schwanger. Und dass er nun, er war gerade wenige Wochen vorher angekommen, den Antrag gestellt hatte auf Einbürgerung. Und dann habe ich zu ihm gesagt, darf ich für dich beten? Und dann habe ich für ihn beten dürfen. Und diesem jungen Mann kamen die Tränen. Über das Judentum hatte er keine Ahnung. Ich habe ihn ermutigt, lese Jesaja 53, nimm eine Bibel. Ich weiß nicht, ob er es getan hat. Aber über WhatsApp bin ich mit ihm in Kontakt. Und ich habe dann gesagt, er hat mir dann geantwortet, ja, er wurde eingebürgert. Preis den Herrn. Und vor wenigen, dann kam seine Tochter zur Welt, Anfang des Jahres. Und vor wenigen Wochen schrieb er mir, jetzt durfte auch seine Frau und seine Tochter mit seiner Mutter nach Israel einreisen. Einer von vielen. Gleichzeitig war es für mich das erste Mal, dass ich einem Juden in Israel das Evangelium erklären durfte. Und das ist auch etwas, was ich auch gerne hier weitergebe. Es hat mich zutiefst bewegt und ich denke, wir stehen auch heilsgeschichtlich an einem ganz entscheidenden Punkt. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass in Israel, in Jerusalem, Christen evangelisieren und von Jesus reden, dann hätte ich gesagt, das ist doch undenkbar. Aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen und erlebt. Junge Christen, die einen Einsatz machen und in den Straßen Jerusalems musizieren, von Jesus reden, Lebenszeugnis geben und sie werden nicht gesteinigt. Im Gegenteil, Menschen scharen sich herum und hören zu. Das ist ein Eingreifen Gottes an seinem Volk, dass so eine große Offenheit gerade da ist. Und dass Gott selbst Christen aus Deutschland dazu gebrauchen will. Wo wir vielleicht gedacht hätten, das ist nach unserer Geschichte nicht möglich. Doch, es ist möglich. Lasst uns darüber auch dankbar sein. Das wollte ich euch gerne noch weitergeben.